RD. Mein Name ist Werner Graf und ich trete an, um Kai Wegner abzulösen.
Da fragt man sich doch manchmal, ob der noch alle Latten am Zaun hat.
Macht sich die CDU endlich Sorgen vor der bevorstehenden Wahl?
Ab dem 20. September ist endlich Schluss mit erratischer Haushaltspolitik durch einen überforderten Senat und eine sich gegenseitig blockierende Koalition.
Die Konkurrenz, die uns möglicherweise jetzt schon abgeschrieben hat, die wird sich sehr warm anziehen müssen.
Hurra, das neue Jahr ist da. Politikerinnen und Politiker in Berlin und Brandenburg sind hörbar bereit für 2026. Und wir in den landespolitischen Redaktionen des RBB sind es natürlich auch. In dieser Ausgabe unseres Spreepolitik-Podcasts schauen wir voraus. Was bringt 2026 für die Landespolitik in Brandenburg und Berlin? Welche Themen werden wichtig? Auf welche Personen schauen wir ganz besonders? Damit herzlich willkommen zur ersten Spreepolitik-Folge des neuen Jahres. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitik. Es wird eine besondere Spreepolitik-Folge, denn wir legen der Politik die Karten für 2026, die Tarotkarten. Und deshalb binde ich mir jetzt ein buntes Tuch ins wallende Haar und möchte von nun an bitte nur noch mit Sabine die Seherin angesprochen werden. Sie hören schon, die Leute, die hier lachen, das sind meine kompetenten Mitseherinnen und Seher hier im Studio. Aus der Brandenburger Landespolitik sind dabei Amelie Ernst und Thomas Bittner. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Und aus Berlin Angela Ulrich und Thorsten Gabriel. Hi.
Hi. Hallo. Grüß dich.
Und Thorsten, du weißt, von dir erwarte ich heute besonders viel, denn ich weiß über dein geheimes Zweitleben Bescheid.
Ich ahne Schlimmes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thorsten Gabriel TV. Ich bin Thorsten Gabriel, Schamane, Neuzeitschamane. Ich arbeite mit dem Wissen des Schamanismus angepasst an unsere heutige Zeit mit schamanischen Mentaltechniken.
Thorsten Gabriel, der Schamane, wusste ich bisher nicht.
Ja, ich wusste es. Man wird auch immer wieder mal angesprochen, dass es einen Menschen gibt, der den gleichen Namen trägt und
jetzt
auf
rede
einem
ich nicht raus.
Fernsehsender.
Es ist ja okay, dass du noch ein zweites Leben
hast. Ja.
Das akzeptieren wir auch. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit.
Ja.
Also ich würde sagen, wir haben gelernt, also Thorsten ist auf jeden Fall drin im Thema, aber damit ihr anderen auch ein bisschen in Stimmung kommt, habe ich Musik mitgebracht. Ich habe ein Stück rausgesucht, das sich selbst anpreist als Musik für Tarotlesungen, um ihre übersinnlichen Fähigkeiten, Intuition und Hellsehen zu wecken. Also lasst euch mal kurz berieseln und inspirieren. Seid ihr bereit?
Oh Gott,
oder seid ihr eingeschlafen?
Aber gut, du wirst uns aufwecken. Ich bin so entspannt.
Das ist Deep Sleep.
Mein rechter Arm wird ganz schwer.
Also, ihr habt gesagt, ihr seid bereit. Die Karten sind gemischt. Dann würde ich sagen, ich decke uns mal die erste Karte auf, oder?
Mhm. Unbedingt.
Ah, unsere erste Karte, der Herrscher. Da muss man, glaube ich, eigentlich gar nicht zu viel sagen, oder? Lass uns mal kurz gucken, was erwartet den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und Berlins regierenden Bürgermeister Kai Wegner im nächsten Jahr.
Noch sind die Herrscher ja männlich in Berlin und Brandenburg.
Doppel-W, lustig.
Doppel-W, genau. Woidke. Ja, Woidke könnte zum Beispiel mal rausgehen aus der Staatskanzlei. Vielleicht gibt es wieder sowas wie Kabinett vor Ort. Das war mal eine Veranstaltung. Man hat das Gefühl, die ist Jahrzehnte her, aber die gab es noch vor einem Jahr, dass das Kabinett sich einmal in der Woche, einmal im Monat aus der Staatskanzlei bewegt hat und vor Ort getagt hat. Und abends gab es einen Bürgerdialog. Die waren auch gut gefüllt und da wurden Fragen beantwortet. Das hat es, glaube ich, ein Jahr lang nicht gegeben.
Das wäre mal ein guter Vorsatz für Dietmar Woidke eigentlich zu sagen, ich traue mich wieder. Und auch in den Dialog, da gab es ja neue Formate, da war er dann aber auch wieder nicht dabei dieses Jahr.
Ne? Ja, er aber war vom Wahlkampf und war der Kontakt mit den Bürgern offensichtlich ja, so stark, dass man im letzten Jahr nicht mehr dazu kam. Aber dieses Jahr wird der Dialog mit dem Bürger vielleicht neu starten.
Anfangen, also da kann er sich was abschneiden von Kai Wegner, denn der macht ja seinen Weg noch vor Ort, geht in die ganzen Bezirke. Das hat er eigentlich ziemlich durchgehalten, Thorsten. Und da auch wirklich mit den Leuten zu reden. Aber gut, der muss natürlich jetzt auch so in den Kontakt treten, weil eben die große Wahl
Genau. Er macht das sogar auf doppelter Ebene. Also auf der einen Seite im Kontakt mit denjenigen, die ihn potenziell wählen könnten, also dass er durch die Bezirke tingelt, aber auch mit seinem kompletten Kabinett ist er einmal im Monat in einem anderen Bezirk unterwegs gewesen. Und ich glaube, er ist auch noch nicht ganz durch. Also ein paar
hat er noch.
Und da kommen auch Menschen, die Fragen haben. Und
ganz schön viele.
Ist nicht so, dass dann er alleine sitzt und wartet, dass jemand kommt.
Nee, also
im Einkaufszentrum.
Das ist, glaube ich, ein Format, das funktioniert, was dann auch natürlich Social-Media-mäßig von der Senatskanzlei ausgeschlachtet wird. Das bietet sich ja auch bei solchen Sachen an.
Ich glaube, was relativ klar ist, es werden, also zumindest soweit wir das jetzt sagen können, zu Jahresbeginn sehr unterschiedliche Jahre in Berlin und Brandenburg werden, weil in Berlin läuft irgendwie alles auf die Abgeordnetenhauswahl am 20. September zu. Also wir haben den Höhepunkt des Jahres, den wir schon wissen.
Und wir hatten schon Entzugserscheinungen. Also wir haben ja sonst jedes Jahr irgendwas gewählt.
Das ist ganz stimmt. 21
war immer ein Jahr ohne Wahl, weil wie geht das? Also.
Aber bei euch so diesen riesigen politischen Höhepunkt, den ihr jetzt schon absehen könntet.
Nee, aber das macht es ja so spannend bei uns in Brandenburg. Man weiß ja nie, was kommt in dieser Koalition. Lila-Rot, Rot-Lila, BSW, wer schließt sich demnächst aus, ab, sondert sich in irgendeine neue Konstellation.
Und wenn sie wirklich was vorhaben, dann müssten sie ja jetzt in diesem Jahr starten, weil das erste Jahr einer Koalition ist ja mal findet sich. Das zweite und dritte Jahr, da kann man ja mal was anstoßen. Da kann man ja vielleicht auch mal was Unpopuläres machen. Da könnte man ja auch mal eine Reform durchsetzen.
So weil wir wissen, inhaltlich
was werden, Inhaltliches. Und wir wissen
wie
ja,
man sich dann
im vierten oder fünften Jahr muss man sich dann ums Wählen kümmern. Und da ist man dann ein bisschen vorsichtiger. Bin mal sehr gespannt, ob das die Koalition in Brandenburg hinkriegt.
Ja, lass uns mal gucken, was kommt. Ich würde sagen, wir decken die nächste Karte auf. Es ist der Wagen für alle, die sich nicht so genau auskennen mit Tarotkarten. Ich musste mich auch erst einlesen, gebe ich zu. Der Wagen steht für Fortschritt und Wandel, Antrieb und Weiterentwicklung. Wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, bevor wir sicherlich noch über ziemlich viele Personen reden, mal kurz inhaltlich zu gucken. In Berlin vor allem die Frage, was geht noch vor der Wahl? Und in Brandenburg auch, was haben die denn eigentlich inhaltlich vor in diesem sozusagen zweiten Jahr, wo man richtig anpacken kann? Lass uns mal in Brandenburg starten.
Also ein inhaltliches Thema ist sicherlich Zukunft der Krankenhäuser, die Krankenhausreform. Wie, wer, wo, welcher Standort, was wird noch in der Fläche wo da sein? Wird das funktionieren mit den Polikliniken, wird es immer genannt, also mit den medizinischen Versorgungszentren, die so ein bisschen das ein oder andere Angebot in dem Krankenhaus ersetzen? Das ist ein großes Thema. Und natürlich das Thema Bildung, immer Dauerthema, auch im nächsten Jahr sicherlich, dass man gucken muss, würden die Sparmaßnahmen zusammengehen mit der Bildungsqualität, wo wird es Einbußen geben, was ist mit den Schülerzahlen, was ist mit der extra Unterrichtsstunde, die Lehrer leisten sollen.
Und da freue ich mich schon auf großes Chaos. Also es ist ja so geregelt, dass die Lehrer ab dem nächsten Halbjahr, also ab Februar, eine Stunde mehr arbeiten. Und stellen wir uns mal vor, wie viele Wochenstunden muss ein Lehrer leisten? Wenn an einer Schule mit 40 Lehrern jetzt alle eine Stunde mehr leisten, haben die ja plötzlich zwei Lehrer mehr. Und diese zwei Lehrer müssen dann umgesetzt werden oder müssen die Hälfte ihrer Stundenzahl einer anderen Schule geben, die vielleicht gar nicht in der gleichen Stadt ist. Das wird ein schöner Verschiebebahnhof. Ich bin mal gespannt, wie die Stundenpläne dann aussehen und ob die Lehrerkräfte das auch wirklich alle so mitmachen. Das wird super
und spannend. Natürlich Fortschritt und Wandel in der Wirtschaft immer. Ne? Was uns auch dauerhaft interessiert, ist natürlich, welche Firmen gehen insolvent oder werden auch neu angesiedelt. Da ist ja ganz viel in Bewegung in Brandenburg, gerade in der Lausitz zum Beispiel, Neuansiedlungen, Energiesektor, wie geht es da weiter, auch im medizinischen Bereich an der neuen Uni in Cottbus, das ist auch auf jeden Fall.
Und nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt, bis Mitte des Jahres müsste das Kabinett einen Haushaltsentwurf für dann 27, 28 vorlegen und da muss es dann auch heißen, dass die Mehrheiten stehen und wir wissen ja, BSW und SPD haben so eine knappe Mehrheit. Ist es noch ein halber Abgeordneter mehr, den sie jetzt haben?
Da reden wir
da
bestimmt
wird es
gleich
spannend,
noch drüber.
Und da müssen sie auch, da müssen sie zeigen, dass sie was wollen und dass sie auch was können.
Und Thorsten und Angela in Berlin, was geht bei CDU und SPD noch, bevor die beiden so richtig in den Wahlkampfmodus gehen?
Ja, auf der einen Seite hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist so Kleinkram, nenne ich es jetzt mal ein bisschen despektierlich. Weil
das, was liegen geblieben ist bis
das,
ganz
was,
zum Ende.
Na, das, was die Koalition zumindest auf dem Zettel haben, ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, irgendwie, das ist ein ganz großer Brocken, wenn der nicht geschafft wird, dann passieren schreckliche Dinge. Also Kai Wegner, der regierende Bürgermeister zum Beispiel, sagt, er würde sehr gerne noch das Vergabegesetz reformieren. Da geht es um...
Genau, erklär mal kurz.
Genau, also ganz kurz gesagt, es geht darum, bis zu welcher Schwelle können Aufträge freihändig vergeben werden, ohne sie ausschreiben zu müssen. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Es gibt jetzt viele Milliarden vom Bund über Sondervermögen und die Gefahr oder das, was einmal viele befürchten, ist, da ist viel Geld da und es kann nicht ausgegeben werden, weil man die Bürokratie gar nicht so schnell in Gang bekommt. So. Da gibt es auch Kritik dran, weil dann wieder auf der anderen Seite es heißt, naja, alles, was nicht ausgeschrieben wird, da hängen dann auch noch sowas dran wie Mindestlohnvorgaben, die das Land machen kann und so. Also das ist ein Gesprächsthema. Das ist etwas, wo man sagen kann, das ist natürlich sehr gut, wenn es so kommt, dass es auf der einen Seite sozialverträglich ist, auf der anderen Seite dazu führt, dass schneller Aufträge vergeben werden können. Aber es ist jetzt nichts, wovon das Schicksal Berlins abhängt.
Es gibt allerdings, finde ich, dann doch schon Sachen, die zumindest emotional ganz schön hochhängen. Da fallen mir zwei Sachen ein. Einmal dieser Riesenstreit ums Anwohnerparken, weil wir ja immer noch eine Vignette hier in Berlin haben, 10,20 Euro pro Jahr, um das Auto vor der Tür möglichst zu parken. Und dass sie es eben gar nicht schaffen, die Koalitionäre, anders als mal versprochen, in die Hand versprochen, dass da das neue Konzept kommt, wird es einfach nur eine teurere Vignette geben oder die CDU, also das eine will die SPD und die CDU will Konzepte, die mega kompliziert klingen, bis hin zu Flatrate-Parken für fast 1000 Euro im Jahr. Also, dass sie da nicht zustande kriegen, ist ja immer wieder der Aufreger und für Leute auch interessant, die eben entweder parken wollen oder nicht wollen, dass viele in ihren Gebieten parken und auch, finde ich, auf der anderen Seite diese Frage, wie geht es weiter mit der Ausbildungsplatzabgabe, also dass man mehr Ausbildungsplätze schafft. Wenn das nicht passiert, müssen Unternehmen Geld eben in einen Topf geben für die, die Ausbildungsplätze bieten. Das sind schon zwei Sachen, die, finde ich, ganz schöne Kracher sind, die eigentlich noch gelöst gehören.
Kommt diese Ausbildungsplatzabgabe oder nicht? Also die CDU will sie auf keinen Fall. In der SPD wollen sie Teile sehr dolle. Stichwort Sozialsenatorin Cansel Kizil-Tippe, die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffer ist auch nicht übrigens so scharf. Also da bin ich wirklich auch gespannt, was
da passiert. Es gilt aber für die höheren Anwohnerparkgebühren genauso, kommen sie oder nicht. Also wenn man den Regierenden hört, dann ist der davon überzeugt, dass die Koalition noch was zustande bringt. Er selbst, das ist auch ein offenes Geheimnis, würde sich da auch ein sehr einfaches Modell vorstellen, dass man einfach sagt 120 Euro und dann ist gut. Also da sieht man auch, dass die Fronten, wenn man ein bisschen in der Kriegsrhetorik reden will, nicht unbedingt zwischen den beiden Koalitionspartnerinnen verlaufen, sondern manchmal auch eben innerhalb einer Partei.
Okay, so ich glaube, die Karten sagen mir, wir müssen nochmal neu aufdecken. Oh, diese Karte mag ich. Der Narr.
Ach, super.
Genau, schaut alle mal
genau. Oh, da haben wir einiges im Angebot.
Der Narr, genau.
Da kann ich mich schwer entscheiden, ehrlich gesagt.
Lass noch mal kurz gucken. Ich will es euch erzählen. Leichtsinn, Naivität, manchmal auch Unüberlegtheit. Wer will zuerst?
Hier, Ute Bonde. Da sind wir uns einig.
Berlins, oder? Verkehrssenatorin.
Ganz genau.
Die hat sich auch in Brandenburg einen Namen gemacht
letztes Jahr. Wollte ich sagen, Jahr. Da zuletzt, wie gesagt, was Thomas anspricht, als sie dann mal so nonchalant eine dritte Landebahn für den BER forderte, wo die bisherigen 2-0 ausgelastet sind, das hat euch sehr erfreut, glaube ich. Ne?
Da gab es Riesenärger. Gab es eigentlich schon den Vorschlag, eine Seilbahn einmal quer?
Seilbahn? Also Magnetschwebe,
ja genau.
Ja,
also aber so das in Paris, das wäre doch mal ein neues Verkehrsmittel, was Frau Bonde mal ins Spiel bringen
aber
könnte.
Aber das war ja, glaube ich, sozusagen das, was die FDP immer wollte. Und die FDP spielt ja keine Rolle mehr. Also Angela, du glaubst, Frau Bonde auch 2026 sozusagen top auf dem Narren.
Absolut, weil man ist sich nie sicher vor irrigen, irrlichternden Vorschlägen von Ute Bonde, die eine super VBB, also Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg-Chefin war und deswegen mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet. Aber ich glaube, dieses, ja, einfach immer so mal was raushauen. Magnetschwebebahn zum Beispiel findet sie weiterhin toll. Verkehrspolitik ist schwierig. Es gibt immer Streit hier und da. Und dann auch noch diese Landebahnnummer. Das war jetzt sozusagen zum Jahresausklang. Thorsten, nochmal so ein richtiger Knaller,
ja,
oder?
Naja, ich finde, das ist wirklich erstaunlich. Und das ging dann, als sie im Amt war, auch relativ schnell, dass man das Gefühl hatte, dass sie einfach ja fremdbestimmt ist durch die CDU-Fraktion und durch die starken Männer, die dort teilweise mit über die Verkehrspolitik, teilweise auch global entscheiden, also namentlich der Fraktionschef Dirk Stettner oder Johannes Kraft, der verkehrspolitische Sprecher, bei dem man das Gefühl hat, dass sie ihr schon relativ klare Ansagen machen, wie sie ihre Verkehrspolitik zu machen hat. Das ist zumindest der Eindruck, der entsteht. Also, dass sie da irgendwie eigene Akzente setzen würde, bei dem man dann sagt, das ist auch unterfüttert und nicht nur, ja, natürlich möchte ich weiterhin irgendwie eine Seilbahn haben oder eine dritte Start- und Landebahn oder sich teilweise auch so in Widersprüche verhakt, die sie ganz einfach auflösen könnte. Also wir haben das zuletzt erlebt, dass sie getrieben wurde von den Grünen. Da ging es um das Thema, hat sie bei der Eröffnung des neuen Autobahnabschnitts die Wahrheit gesagt oder nicht? Gab es da eine Verkehrssimulation, nochmal eine aktuelle davor? Riesengewirr und sie hätte es leicht auflösen können, hat aber zugelassen, dass spekuliert wurde über die Frage, ob sie da quasi hochstapelnd daherkommt. Also rätselhaft.
Also ja, Stichwort einfach mal was raushauen. Da haben wir aber auch einige Leute, die gerne was raushauen. Also gerade im BSW muss man sagen, das können die auch eigentlich nicht selber verneinen an der Stelle. Christian Dorst kennt ihr vielleicht nicht unbedingt, aber der haut gerne was bei X raus.
Gerne auch, um Mitternacht.
Gerne um Mitternacht. Gerne
auch jetzt selber X, ne?
Also Ex-Fraktionsvize, das genau, ist er ja.
Aber nicht Ex-BSW-Mitglied. Nee, und aber auch also noch in der Fraktion, da muss man ja wirklich mal aufpassen, wer ist gerade noch in der Fraktion, wer ist wieder drin, wer ist wieder in der Partei, wer ist gerade wieder raus. Das ist unübersichtlich, aber Christian Dorst zum Beispiel haut gerne was raus bei irgendwelchen sozialen Plattformen und dann auch vor allen Dingen gegen die eigenen Leute. Also es gibt gar nicht so ein Oppositionsding, sondern eher so gegen die eigenen, also gegen Robert Krumbach beispielsweise, den Finanzminister, ebenfalls BSW. Und auch sonst gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen im BSW, wer gerade der größte nah ist. Da werden natürlich auch die vier.
Immer die anderen, es sind immer die anderen.
Die vier, die ausgetreten sind aus dem BSW, jetzt sind aber zwei ja wieder drin, wie gesagt. Es ist,
aber die dürfen dann im Plenum nicht sprechen,
die
weil man sich ja nicht mehr sicher ist, ob die BSW-Positionen vertreten. Und da ist zum Beispiel eine Gesundheitspolitikerin, die auch Ahnung hat, aber die darf im Plenum nicht sprechen.
Auch
nicht
zu ihren Kernthemen, wie jetzt den Kinderschutzambulanzen, Jolien Grun, die auch Landtagsvizepräsidentin auch noch ist, aber eben nicht mehr
Mitglied
inhaltlich
des BSW, aber also Mitglied der Fraktion.
Also ja, ziemlich närrisch.
Ja, absolut. Also den Preis für die närrischste Fraktion, den können wir ganz klar
das mal BSW grafisch aufbereiten, damit man weiß, was gerade wer drin
ist. Ja, es müsste aber ein sehr flexibles Modell sein, weil wenn wir das einmal aufmalen, das wäre gut, wenn es mit Magneten ist oder so, dass man es auch mal schieben kann. Ja.
Würden wir auf jeden Fall machen. Ich decke für euch, für uns, die nächste Karte auf. Oh, die Herrscherin. Die gefällt mir sehr, weil ich da nämlich, also an eine noch nicht Herrscherin denke, aber eine, die gerne Herrscherin sein würde in Berlin, Elif Ereib, die Spitzenkandidatin der Linken für die Abgeordnetenhauswahl. Spannende Frau, oder?
Ja, spannend und natürlich in der Tat, wenn man sich die Umfragen anschaut, also den letzten Berlin-Trend, den wir noch im alten Jahr hatten, dann kann man sagen, rein zahlenmäßig stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Also wenn es
19% Linke, 22% CDU, das waren die ersten beiden Plätze. Also
ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem man vielleicht mutmaßen könnte, am Ende wird es vielleicht so in der Preislage irgendwas werden bei einer Wahl, wenn jetzt nicht bedeutende Veränderungen noch eintreten. Und dann eben die spannende Frage ist, dass es dazu kommen könnte, dass sich am Ende Grüne und SPD entscheiden müssen, wollen sie unter einer regierenden Bürgermeisterin Elif Ereib ein Regierungsbündnis eingehen oder lieber mit Kai Wegner von der CDU. So könnte es kommen. Also insofern ist sie möglicherweise eine Herrscherin im Wartestand, ja.
Und wenn ich kurz drauf gucke, was die Karte, die Herrscherin, sagt, da geht es um Frauenpower. Um über sich selbst hinauswachsen zu können, muss man sich mehr zutrauen. Also das passt braucht,
super,
oder?
Finde ich auch, weil wir waren, glaube ich, alle relativ auch oder die meisten relativ überrascht, als sie dann Elif Ereib zur Spitzenkandidatin der Linken wurde, weil ja, sie war gerade Antisemitismus ihr Thema öfter im Parlament zu hören gewesen mit kämpferischen Reden, aber dass die so die Spitzenfrau werden würde, da sind ja bei der Linken eigentlich große vorher von Bord gegangen, wie zum Beispiel der frühere Kultursenator oder sowas.
Also, oder Katja Kipping, Sozialsenatorin,
wo man auch immer dachte, vielleicht will die nochmal. Also insofern ist das schon spannend, aber andererseits, sie macht eine ganz gute Figur, finde ich im Moment, Elif Ereib. Also sie zeigt sich viel, sie lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen und dieses über sich selbst hinauswachsen passt gut.
Ja, und ich finde, sie hat etwas, was Kai Wegner auch hat, nämlich so eine gewisse Portion auch an guter Laune, die sie verbreitet, finde ich, wenn sie spricht. Das ist ja nicht ganz unwesentlich, wie man auf Menschen wirkt. Und wir haben auch schon manchmal in Wahlkämpfen verbitterte Menschen an der Spitze erlebt, die irgendwie für Dinge kämpfen. Aber sie bringt so einen gewissen Schwung mit. Und da ist sie dann durchaus ebenbürtig mit dem Amtsinhaber Kai Wegner.
Wobei schon krass ist, dass man mit vielleicht 19 oder 20% nachher möglicherweise wirklich in ein rotes Rathaus einziehen kann. Also das sind hier Werte, die immer weiter runtergehen. Das wird sehr spannend, weil man braucht ja mutmaßlich dann eben, wo vielleicht die nächste Karte, Tarotkarte in Sachen Ehe, Beziehung und sowas auf uns wartet. Man braucht einfach eine Menge Partner.
Mal gucken, ob wir die noch ziehen, aber vielleicht kurz an Thomas und Amelie. Gibt es bei euch in Brandenburg irgendeine Herrscherin für 26, auf die also wir gucken sollten?
Im Wartestand würde ich Manja Schüle mal hier auf den Tisch legen als Karte. Manja Schüle, die Wissenschafts-, Forschungs-, Kulturministerin, auch sehr erfolgreich. Ich erinnere, was hat sie geschafft? Hasso Plattner dazu überredet, dass er mit seiner Stiftung Milliarden gibt, um den Brauhaus Nikolausberg in Potsdam zum zusätzlichen Unicampus zu stationieren.
Die Lausitz-Uni natürlich.
Die Medizinische Universität Lausitz, die quasi auch den Strukturwandel damit befördern soll in Cottbus, die hat sie mit auf den Weg gebracht. Und 2026 ist das Jahr, wo die ersten Studierenden anfangen werden, Medizin in Cottbus zu studieren. Das ist eine Zäsur. Wir erinnern uns, das war ja früher mal eine Regelung, dass Berlin kümmert sich um die Medizinausbildung und Brandenburg kümmert sich um Reha. Das gilt ja nicht mehr. Jetzt wird Brandenburg eine eigene Medizinuni haben.
Und noch einen zusätzlichen Grundschullehramtsstandort auch noch. Also in dem Bereich Wissenschaft, Forschung ist einiges passiert. Auch im Bereich Kultur gibt es, glaube ich, überwiegend Leute, die zufrieden sind mit der Kulturförderung, trotz nicht ganz voller Kassen.
Und auch die Förderung der jüdischen Gemeinden, die Gründung beispielsweise des Synagogenzentrums in Potsdam und der Bau dieses Synagogenzentrums ist alles von ihr mit gefördert worden. Und sie hat es auch geschafft, in harten, angespannten Zeiten den jüdischen Gemeinden mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
Aber man muss sagen, sie ist eben schon sehr lange im Wartestand und wurde auch von Dietmar Woidke innerhalb der SPD jetzt nicht gerade gefördert, muss man ganz vorsichtig zu sagen. Und das ist so dieses eine Jahr Ministerin, aber ob sie wirklich noch weiter nach vorne tritt, ist nicht ganz klar.
Ja, sie kommt aus der Potsdamer Blase und der Ministerpräsident kommt aus der Lausitz. Und das sind dann schon zwei unterschiedliche Welten in Brandenburg. Und da ist klar,
sie macht einen guten Job, aber sie wird nicht unbedingt gepusht.
Und sie hat sich in letzter Zeit auch rar gemacht, finde ich, bei dieser Frage, wer steht vorn.
So, Leute, Sabine, die Seherin, sagt, es ist Zeit für die nächste Karte. Der Tod. Jetzt laufen allen Schauern über den Rücken, aber
der bedeutet nicht automatisch tot, ne? So war das.
Genau, so ist das. Warte.
Verheißungsvoller Neubeginn lese ich hier.
Genau, nicht unbedingt eine negative Karte. Verheißungsvoller Neubeginn. Wer hofft auf verheißungsvollen Neubeginn?
Na, wir warten einfach nur drauf, sagen wir mal so. Also natürlich ist es, kann mit dem BSW und der SPD alles passieren. Und es hofft und wartet natürlich die AfD auf einen Neubeginn, weil in sehr, sehr kurzen, regelmäßigen Abständen die AfD-Spitze davon spricht, davon träumt, davon ausgeht, demnächst übernehmen wir hier die ganze Sache, dann wird alles anders, wir krempeln das Land komplett um, spätestens 2029, aber am besten sofort Neuwahlen. So geht es nicht weiter. Das hören wir quasi täglich, kann man sagen, Thomas. Oder ja, wir hören dauernd wie.
Und 9 von 10 potenziellen AfD-Wählern sind auch der Meinung, dass jetzt Zeit für eine Neuwahl ist. Also das ist schon eine Haltung, die da ziemlich schnell verbreitet ist. Ob dieser Neubeginn dann verheißungsvoll ist, würde ich jetzt mal.
Aber die AfD hofft darauf und verspricht es täglich.
Aber wenn man sich ans letzte Jahr erinnert, zum Beispiel letzte Landtagssitzung des Jahres, da gab es nur AfD-Anträge. Und wenn man die mal so hintereinander sich aufschreibt oder sich vor Augen führt, Corona-Unrecht beseitigen, RBB auflösen, strafmündig ab 12 und Handyverbot bis Klasse 10. Das ist im Grunde die Gedankenwelt, die die AfD verkörpert und mit der sie jetzt den verheißungsvollen Neubeginn starten wollte.
Ich glaube, in Berlin ist die AfD da weniger verheißungsvoll im Moment unterwegs. Hier glaube ich eher, dass zum Beispiel, wir haben ja kurz über die Linke gesprochen, aber dass echt auch die Grünen eigentlich hoffen, dass sie irgendwo nötig sein werden.
Und die SPD, oder?
Also ja, die SPD ist ja noch im Moment an Bord, erstmal, muss man sagen. Die hoffen zwar, dass sie nicht noch weiter runterkippen, aber die sind ja immerhin in der Regierung bei den Grünen mit Werner Graf, ein neuer Spitzenkandidat vorne im Duo mit Bettina Jarasch, mehr links.
Kaum bekannt,
also der sich auch einerseits super gut persönlich versteht mit Kai Wegner, aber auf der anderen Seite natürlich für eine grüne Partei steht, die eher noch weiter nach links rücken will. Also vielleicht hofft er mehr auf Elif Eralp, aber es ist sehr offen, aber zumindest, und es geht den Grünen nicht besonders gut. Die sinken zwar nicht so runter, wie es gerade die SPD immer weiter und weiter tut, stehen noch mit der AfD zusammen auf Platz 3, aber gut, die hoffen schon, dass was passiert.
Naja, am Ende, glaube ich, hoffen alle auf einen Neubeginn, wie verheißungsvoll der aussehen wird, aber der Neubeginn hat einen Namen und der heißt Abgeordnetenhauswahl im September. Also das ist eben der Punkt, wo die Karten, nicht genau, diese Karten, aber die anderen dann im übertragenen Sinne neu gemischt werden.
Und die SPD muss aber schon so ein bisschen, also wenn man mal auf die Partei und so guckt, den Phönix aus der Asche machen. Ich meine, da sind Ende
Hast
letzten
du das
Jahres...
Auch als Karte, Phönix? Weiß ich
Nein.
gar nicht, ne?
Nee. Da sind Ende letzten Jahres die beiden Parteivorsitzenden zurückgetreten, total frustriert. Jetzt haben sie einen neuen Strahlemann an der Spitze, Steffen Krach, der ist der Spitzenkandidat, der soll auch der Parteichef werden. Der soll's reißen, oder?
Der soll's reißen und Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wann dann wirklich mal das erste so richtige Aufeinandertreffen des Spitzenkandidaten mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern folgt, wo man mal so ein bisschen testen kann oder auch merken kann, funktioniert das so? Also seine ersten Auftritte, muss ich sagen, fand ich insofern etwas ernüchternd, als dass er ja durchaus ein hochgelobter, auch parteiübergreifend gelobter Politiker war als Staatssekretär im Wissenschaftsbereich. Dann aber, ich sag mal, bei seinem ersten öffentlichen Auftritt, als er da nominiert wurde, sehr plumpe Wahlkampftöne anschlug, ja, nach dem Motto, das Rote Rathaus wird unambitioniert regiert und so. Also Sachen, die man halt sagt, die man dem politischen Gegner vorwirft, wo man aber sagen muss, ja, also da,
du meinst,
da hätte
geht
einem,
eleganter.
Da, das geht eleganter, da hätte einem zu Kai Wegner auch was anderes einfallen können. Also das zumindest, würde ich jetzt sagen, trifft nicht zu. Und da bin ich halt mal gespannt, ob das ein bisschen ein substanzvollerer Wahlkampf einfach wird.
Naja, und wie Sabine schon gesagt hat, dass ihm jetzt erstmal die beiden Parteivorsitzenden abhanden kommen, ist einfach erstmal auch nicht schön. Ich meine, er hat dann eine größere Bühne, weil er selber in die Bresche springt, aber erstmal so schick ist das nicht. Und auch ein Steffen Krach hängt an der kurzen Leine des immer noch starken und weiterhin starken SPD-Fraktionschefs Raed Saleh. Und das ist schon eine Konstellation, die ist, finde ich, schon bizarr und spricht nicht dafür, dass da jemand, wie du gesagt hast, Phönix aus der Asche, sieht man bei Steffen Krach bisher nicht.
Man kann ja zwei Szenarien aufmachen. Auf der einen Seite, wenn die Wahl für die SPD nochmal krachend verloren geht, dann ist
krachend
Steffen
verloren.
Krach der, genau, dann ist Steffen Krach genau derjenige, den die Partei in die Wüste schicken kann, kann sagen, danke, wir haben es mit dir probiert, hat aber nicht geklappt. Das andere Szenario wäre natürlich zu sagen, wir haben einen etwas längeren Atem und sagen, okay, wir haben dich jetzt erstmal eingeführt, jetzt kenne ich ein paar mehr Leute und jetzt gucken wir mal, dass wir was für die Wahl in 5 Jahren hinkriegen. Man kann gespannt sein, wie eine Partei, die so da dann am Abgrund manövriert, mutmaßlich sich dann verhalten
wobei
wird.
Wobei wir dann wieder beim Tod wären.
So, wir gucken nochmal. Worüber sollen wir als nächstes reden? Was sagen die Karten? Der Magier. Da hätte ich ja ehrlich gesagt sofort an Steffen Krach gedacht, der eben seine Magie für die SPD vollführen soll. Aber über den haben wir schon gesprochen. Gibt es bei euch in Brandenburg einen Magier?
Naja, ich sag mal, Thomas guckt mich so an, ob er an denselben denkt. Ich sag mal so, die SPD hofft natürlich, dass vielleicht René Wilke der Magier der Zukunft ist. Der diese Partei aus dem Untiefen, der jetzige Innenminister, der jetzt auch zuletzt dann doch zur SPD gewechselt ist.
Ja, zauberhafter Wandel vom Parteilosen zum SPD-Mitglied.
Da war schon sehr viel Magic in the Air, würde ich sagen, dieses Jahr bei René Wilke.
Überhaupt die Entscheidung, wie ein parteiloser Oberbürgermeister dann Innenminister wird und dann unangefochten gemocht wird von unterschiedlichsten.
Und schon ist er Ministerpräsidenten Nachfolgeanwärter.
Ihr habt eben über Manja Schüle gesprochen, aber René
Wilke. Eben noch in Frankfurt, jetzt schon. Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es so einen gewisse Trends hin zu René Wilke aus verschiedensten Gründen, dass man da jetzt sehr viel mehr noch ein bisschen, würde ich sagen, auf ihn guckt, als auf die, die eigentlich schon länger auf diesem Warteposten sind.
Aber da müssen wir uns auch ein bisschen davor hüten, dass wir von außen da was hinein interpretieren, weil er hat ja keine Hausmacht in dieser SPD, in die er gerade erst eingetreten
ist. Kann aber auch mittlerweile
ein
Vorteil sein.
Da gibt es einen Daniel Keller, den Wirtschaftsminister, der schon länger dabei ist und der das Spiel, das in der Politik nötig ist, um an Macht zu kommen, deutlich besser beherrscht.
Ja, aber wir wissen auch, wie schwierig die Umfragewerte sind für die SPD und das macht ja manchmal auch Bewegungen möglich, dass man nicht mehr mit diesen alten Hausmacht und SPD intern und wer kennt wen wie lange und hat schon mit dem und dem das durchgestanden, das ist vielleicht auch nicht mehr so entscheidend, sondern irgendwann muss man gucken, mit wem gewinnt man eine Wahl und nicht, wer hat hier schon ewig die Hausmacht. Und das könnte, ohne dass ich das da alles reinlegen will, aber das könnte irgendwann
aber
vielleicht
sich auf Parteien an
René
diese Regel oder ist es
immer
dann
relativ
nicht doch
stark? Also
ist es dann nicht sagen.
Aber irgendwann sagt man sich doch, mit wem gewinnen wir wirklich? Mit dem, der halt sich jetzt hier schon lange in der Partei durchgearbeitet hat oder mit dem, der nach außen wie René Wilke gut auf Leute zugehen kann, klare Worte spricht, auch in Landtagsreden und auch mal nicht nur wie Herr Krach, der einfach nur sozusagen allgemeine Worthüllen da irgendwie sagt, das ist bei René Wilke nicht der Fall. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor in so einem Wahlkampf, wo man drauf gucken muss, kann der auch mal sowohl Haltungen vertreten, die nicht genau auf Parteilinie sind, sondern die aber einfach jetzt
und in unserem Brandenburg-Trend war er auch aus dem Stand heraus bekannter im Land und beliebter als Dani Keller, der sich selbst, glaube ich, als Grundprinzip
geben,
sollte
also
mehreren Leuten zu gedenken geben.
Mir fällt ehrlich gesagt in Berlin ich weiß nicht, ob du es anders siehst, Thorsten, eher eine Art gefallene Magierin ein, weil...
Franziska Giffey?
Nein. Nee, aber klar, für die gilt auch, die muss sich vielleicht bald eine neue Perspektive suchen, weil sie ja von ihrer
die
SPD...
Die ehemalige SPD-Regierende Wirtschaftsministerin.
Genau, dann ist sie Wirtschaftssenatorin, also Bundesministerin, ja. Ehemalige Regierende, jetzt Wirtschaftssenatorin, dann nicht mal in Neukölln
Staatssekretärin,
aufgestellt.
Vielleicht immer eine aber Stufe so.
Wer ist deine Magierin?
Genau, gefallene Magierin oder fast gefallene Magierin ist Sarah Wedel-Wilson. Die ist als Kultursenatorin ja nachgerückt für Joe Cialo, der mit gewaltigem Krach, nachdem er ja fast sich schon im Bund als Kulturstaatsminister sah, ist er von Wegner dann abserviert worden.
Naja,
auch mit Grund, würde ich sagen.
Sozusagen aus eigenem Antrieb zurückgetreten.
Ja, gut,
ist die Lesung,
ist die Feierabend, ja. Wie auch immer. Und alle dachten, yay, diese Sarah Wedel-Wilson, die vorher schon Staatssekretärin war, sowieso so viel gemanagt hat. Aber jetzt, und Sabine, da bist du ja auch gerade dabei, Akten zu lesen, jetzt kommt raus, dass sie schon eine Menge auch mitgeredet hat bei dieser Frage Fördergelder, an wen wurden die gegen Antisemitismus verteilt, hat sie da viel zu viel sich CDU-Wünschen gebeugt und.
Zu also lasch das, entlang,
genau,
entlang.
Also diese Strahlgestalt, wo auch die ganze Kultur sich gefreut hat, dass ein paar Kürzungen abgewendet wurden von Sarah Wedel-Wilson, die steht am Ende, finde ich jetzt, für diesen Auftakt ins neue Jahr nicht mehr so gut da.
Na, vor allen Dingen muss sie sich halt auch vor einem Untersuchungsausschuss verantworten und das in einem Wahljahr. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, was jetzt mit die landespolitische Agenda mitbestimmen wird und was sicherlich auch, also man muss da glaube ich nicht prophetisch unterwegs sein, um zu sagen, dass das natürlich auch wahlkampftechnisch ausgeschlachtet werden wird.
Wird spannend. Nächste Karte. Der Eremit.
Oh, da hast du jemanden.
Ja, Amelie, wir kommen oder? Immer wieder aufs BSW zurück. Es hilft nichts, also weil da so viele spannende Konstellationen sind. Genau, ein Mann fällt mir, wahrscheinlich auch uns, da sofort ein, der sich wirklich einen Namen gemacht hat als Eremit innerhalb der BSW-Fraktion. Sven Hornauf, sagt euch vielleicht nicht unbedingt was. Doch, sagt euch was. Ja. Mittlerweile
der
auch in Berlin.
Über Brandenburg hinweg.
Wir verfolgen schon eure Berichterstattung.
Ja, nicht, es ist also. Nur,
wir
glaube ich...
Wir lieben eure Berichterstattung geradezu.
Ja, der ist seine eigene Fraktion sozusagen.
Der ist seine eigene Fraktion, stimmt auch mit der AfD dann mit. Wie gesagt, er ist eigentlich Teil der BSW-Fraktion, auch noch Mitglied in BSW in der Partei. Das ist ihm aber relativ egal bei Abstimmungen und wenn es um gerade Bundeswehrthemen geht, Ukraine oder auch andere AfD-Anträge mal, da ist er ganz flexibel in seiner Haltung und stimmt dann auch mal gegen die eigene Koalition, obwohl es so eine knappe Mehrheit ist.
Da zeigt sich eben, dass das BSW sehr schnell in eine Verantwortung gekommen ist, die eigentlich für so eine junge Partei ein bisschen sehr früh kam. Also die müssen jetzt beweisen, dass sie eine Regierungsfraktion sind und wenn man sich dann mal genau umschaut, ja, er ist Rechtsanwalt, dann gibt es einen Bauunternehmer, dann gibt es einen ehemaligen Intendanten, dann gibt es eine Psychotherapeutin. Also es ist ein sehr schönes Spektrum von Brandenburgerinnen und Brandenburgern in der Fraktion, aber dieses, wir müssen ja jetzt eine Regierung stützen, das ist nicht so in der DNA dieser Fraktion und da kommt dann eben sowas zustande. Ich bin meinem Gewissen verantwortlich und niemand anderem und ich stimme ab, wie ich das für richtig halte und da wird man zum Eremiten.
Ich würde in Berlin ja vielleicht zwei Eremiten bei uns sehen, die beiden fraktionslosen Abgeordneten, die wir im Moment haben. Den einen, glaube ich, müssen wir nicht länger beachten, Antonin Brusek, der früher in der AfD war. Der andere, Alexander King, fraktionslos, aber im BSW, im Berliner BSW, der Landeschef. Und also der will noch was. Brusek wird weg sein, aber Alexander King will noch was mit dem BSW. Noch Eremit hofft natürlich, dass er nach der nächsten Wahl nicht mehr ganz alleine da sitzt, sondern eine Fraktion um sich rum hat. Werden wir sehen.
Die Umfragen sehen im Moment nicht so ganz danach aus. Also
eher unter fünf,
man weiß nicht genau, kann es klappen, kann es nicht. Ich würde sagen, Stand jetzt wäre es vermutlich eher eine kleine Fraktion. Aber wer weiß. Ich meine, es sind noch 9 Monate und da kann noch sehr viel passieren.
Genau. Und hier passiert jetzt das, was ihr jetzt schon öfter gehört habt. Wir ziehen die nächste Karte. Der Turm. Also der Turm, nachdem wir jetzt gesagt haben, der Tod, der Gehängte und so weiter, alles nicht so, wie es aussieht. Der Turm sieht harmlos aus, ist aber tatsächlich eine richtig heftige Karte.
Dramatische Veränderung, ne?
Plötzliche dramatische Veränderung.
Plötzlich, also ich würde sagen, in Berlin müssen wir jetzt einfach mal gucken auf die Abgeordnetenhauswahl und ein bisschen orakeln.
Aber bis dahin gibt es keine dramatische Veränderung oder glaubt ihr, da passiert vorher noch irgendein
Nein,
Krach?
Aber
oder
selbst
irgendwas?
Gute Bonde wird bis dahin durchhalten, um nochmal auf mein altes Thema.
Aber die dritte Startbahn wird vielleicht gebaut. Das
unbedingt.
Könnte natürlich
jetzt
noch passieren.
Jetzt lenkt doch nicht ab, wir müssen gucken.
Ja.
Thorsten.
Seherin.
Thorsten, Angela, Orakelt mal ein bisschen. Ausgang der Wahl in Berlin, der Abgeordnetenhauswahl. Eure Prognose?
Ich glaube, die CDU wird trotzdem nicht glorios, aber wird stärkste Kraft, kann ich mir gut vorstellen. Und das eben mit der Linken sich rangeln. Und das hatte Thorsten ja auch schon erwähnt. Und dann ist die Frage Brautschau. Also ich glaube, es gibt auch die Liebenden hier noch als Karte.
Soll ich mal gucken,
ja,
ob,
wir
noch,
nicht gezogen,
ob wir noch eine, ach, wir noch eine zweite haben.
Das ist ja auch hier,
Angela, ich lege mal eine zweite Karte
daneben,
dazu.
Dann haben wir es zusammen. Ah. Wobei, ob die sich lieben, das würde ich jetzt auch mal bezweifeln. Das sind ja oft oder immer eigentlich nur Zweckehen, Zweckverbindungen, die da eingegangen werden. Und da wird es dann einfach spannend. Schafft es die Linke an der CDU sogar vorbeizuziehen und darf anfangen, nach Partnern zu suchen? Ist es die CDU weiterhin? Wegner ist überzeugt, er sei es weiterhin, aber was soll er auch anderes sagen? Und ja, dann wird es darum gehen, was machen Grüne und SPD?
Thorsten, ja. Wie siehst du den Ausgang?
Also ich sehe es auch so, dass die CDU schon als erste durchs Ziel gehen wird, vermutlich dicht gefolgt von der Linken. Bei der Frage, wer mit wem, glaube ich, liegt ja immer so der Reflex nahe zu sagen, ja natürlich die Parteien, die irgendwie dann doch eher links von der Mitte stehen, natürlich tun die sich zusammen, aber man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass es gerade für die SPD, aber auch für die Grünen natürlich schon eine gewisse Demütigung wäre, zu sagen, jetzt bilden wir ein Bündnis und lassen uns von der Linken anführen.
Die sind auch dann wählermäßig sehr ähnlich.
Die treten die sich auf die Füße.
Genau. Absolut.
Und was sicherlich ein Vorteil für Kai Wegner in diesem Rennen ist, ist, dass er sowohl mit der SPD, mit der er jetzt regiert, als auch mit den Grünen vor 3 Jahren sehr intensive Sondierungsgespräche geführt hat. Das heißt, da sind auch sowas wie, ja, schon politische Freundschaften entstanden, auch zwischen CDU und Grünen, also dem führenden Personal. Und das heißt, da ist auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Und das wird sicherlich am Ende des Tages dann auch mit in die Waagschale geworfen werden. Klar müssen immer noch Parteitage zustimmen und das wird nicht ganz, würde nicht ganz einfach werden, wenn jetzt die Grünen sagen müssen, wir wollen mit der CDU irgendwas machen, eher mit, als mit der Linken. Aber so etwas zählt am Ende des Tages auch rein, sodass man jetzt nicht so eindeutig sagen kann, naja, also wenn die Linke da zweitstärkste Kraft wird, dann wird das ein Dreierbündnis werden. Noch eine Bemerkung, es kann natürlich auch total glücklich ausgehen und es reicht für ein Zweierbündnis. Das haben wir bei der letzten Wahl 23.
Würden sich alle wünschen, oder?
Würden sich alle also wünschen, glaubt keiner
die,
richtig
die daran
dran.
Beteiligt werden.
Aber man muss fairerweise immer daran erinnern, dass es 2023 auch die Situation war, dass keiner dran geglaubt hat, dass es zu zweit geht und es hat gereicht.
Genau, und ich meine, Umfragen und Wahlergebnisse 9 Monate voneinander entfernt sind noch riesig volatil. Das kann noch wahnsinnig viel passieren. Aber, und du hast komplett recht, ich stimme dir zu, Thorsten, gerne. Aber mich würde mal interessieren, wenn es wirklich rein rechnerisch ginge, diese rot-grün-rote Mehrheit dann mit einem anderen Rot vorne mutmaßlich, wenn es halt, ob dann, wenn dann die Grünen sagen, nee, wir wollen doch lieber zur CDU, also klar ist das alles vorstellbar, aber vielleicht ist die Zeit dafür auch schon ein bisschen abgelaufen, wir werden es sehen.
Thomas, Amelie, wenn ich auf Brandenburg gucke und auf die Turmkarte, wäre für mich sozusagen die Turmfrage, diese plötzliche dramatische Veränderung, wie lange hält die SPD-BSW-Koalition? Hält sie oder hält sie nicht?
Ja, jetzt müssten wir ja wieder wetten oder noch eine Karte
legen.
Jetzt
müssten wir ja Orakel.
Also,
tut euch keinen Zweifel.
Manche sagen ja, der Haushalt wäre dann wieder so eine Bewährungsprobe, wo ja dann noch die Mehrheit stehen muss. Aber
de facto kann es an jedem Punkt, zu jeder Zeit, an jedem Thema krachen. Das können wir schon
ich
sagen.
Ich würde mal orakeln, es wird ein Thema sein, an das wir heute noch nicht gar nicht glauben. Also eine ganz überraschende Geschichte.
Wir hatten die Medienstaatsverträge letztes Jahr, ne? Mit da, wo es schon knapp war. Also hätte man auch nicht vorher gedacht, dass die Medienstaatsverträge jetzt ein Thema sind, an dem die Koalition irgendwie sich aufreibt, so zum Beispiel. Und weil du ja die Karte die Liebenden daneben gelegt hast, natürlich blinzelt die CDU und die SPD, blinzeln sich auch schon so ein wenig an, auch wenn das keiner offen und sagt. Und
auch wenn sie natürlich im aktuellen Landtag keine Mehrheit haben. Das heißt, wenn die SPD genug hätte,
es wäre dann quasi 50-50, was die Sitzverteilung betrifft. Aber man merkt schon in den letzten Debatten, dass sich die CDU sehr zurückhält. Und auch Herr Redmann, der Fraktionschef und Landeschef, mit Attacken gegen die SPD. Es geht sehr stark gegen das BSW, nach dem Motto, die kann es nicht, die ist viel zu unprofessionell. Aber man merkt ja auch, was nicht gesagt wird. Und es geht nicht so sehr gegen die SPD. Und man macht sich da schon so ein bisschen
irgendwo interessant,
ohne dass man weiß, wie es ausgeht.
Es braucht ja nur eine aus dem BSW-Lager ins andere Lager zu wechseln, und dann würden die Mehrheiten anders aussehen. Und selbst eine Minderheitsregierung, wenn es gar nicht mehr mit dem BSW geht, ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, obwohl Dietmar Woidke gerade in einem Interview gesagt hat, ja, das wäre politisch super kompliziert und es wäre auch sehr teuer, weil man sich ja bei einer Minderheitsregierung, bei dem, der toleriert, immer was erkaufen muss. Das hat er natürlich schon im Hinterkopf. Lust hat er darauf nicht. Aber Lust auf Neuwahlen hat auch keiner, außer die AfD. Die rechnet sich da was aus. Alle anderen, wenn wir unsere Umfrageergebnisse mal vergleichen, können daran gar kein Interesse haben, weil an der AfD vorbei würde nur in Brandenburg ein Viererbündnis regieren können. Und wer da dann in einer Regierung sich treffen würde, die BSW mit ihren alten Genossen krass, von der Linken oder die BSW mit den Grünen, hat Sarah Wagenknecht.
CDU mit den Linken.
BSW,
hallo?
Sarah Wagenknecht hat auch mal gesagt, die Grünen sind die gefährlichste Partei Deutschlands. Also wie soll das gehen? Das kann man sich kaum ausrechnen. Und deswegen
macht man im Zweifel lieber eine Minderheitsregierung.
Aber vielleicht kommt eine ganz große Überraschung, und die wäre: Die Koalition hält durch und das nächste Jahr funktioniert.
Einfach.
In der jetzigen Konstellation.
Keine großen Ambitionen, einfach mit kleinen Anträgen durchmachen.
Ja.
Ja, why not?
So, liebe Leute, ich würde sagen, eine Karte haben wir noch. Das Gericht passt super, denn das Gericht fordert uns auf, Bilanz zu ziehen. Wir versuchen jetzt sozusagen die Quadratur des Kreises. Wir ziehen eine Bilanz des kommenden Jahres. Sagt ihr vier mir einfach mal, wie schaut ihr auf 26? Freut ihr euch auf das Jahr? Graust euch ein bisschen davor, weil so viel Arbeit vor euch liegt?
Also ich freue mich drauf, weil also was klar ist, es bleibt total spannend in Brandenburg. Und natürlich bei Gericht denke ich tatsächlich auch wirklich ans Gericht, weil ich glaube, Gerichtsentscheidungen werden uns in dem Jahr auch beschäftigen.
Das übrigens. Verfassungsgericht wird sich mit der Frage beschäftigen, AfD-Verdachtsfall. Das ist eine Geschichte von 2019, die aktuelle Einstufung ist noch gar nicht Thema. Und das Verfassungsgericht wird sich auch mit dem Haushalt beschäftigen.
Und das wird auch alles durcheinander wirbeln, auch den Umgang mit der AfD, wie es da weitergeht, wie man die als rechtsextremistisch eingestuft dann möglicherweise weiter behandelt. Also so gesehen wird es nicht langweilig, und das finde ich erstmal gut.
In Berlin ja genau das Gleiche. Also ich glaube, ein Wahljahr. Wer als Journalist sollte nicht Lust auf ein Wahljahr haben? Und ich hoffe sehr, dass es nicht zu sehr nur noch von Wahlkampf beeinträchtigt sein wird. Ich werde aber relativ zügig jetzt im neuen Jahr auch mit dem Landeswahlleiter ein längeres Interview machen. Denn es ist ja auch spannend, kann Berlin das jetzt nochmal schaffen, vernünftig zu wählen, ohne irgendwelchen Papiere zu wenig.
Die letzten Male haben sie es ja geschafft, ne? Ich würde sagen, wir sind optimistisch.
Ja, oder? Genau. Aber das wird, also ich finde es toll. Ich freue mich drauf.
Würde ich mich total anschließen. Wahljahre sind ja wirklich immer so die Prüfjahre, in denen auch mal Menschen zeigen, was für Charaktere in ihnen stecken und wie belastbar sie sind im seriösen Sinne jetzt sozusagen, was sie sagen. Wie standhaftig ist das alles? Und das zu beobachten, das ist doch eine sehr spannende Sache.
Dann würde ich sagen, das war's mit unserer landespolitischen Kartenlegung für die Politik in Brandenburg und Berlin. Die Karten und die landespolitischen KorrespondentInnen des RBB haben gesprochen. Mögen die politischen Akteure weise genug sein, ihre Botschaft zu verstehen. Ganz herzlichen Dank an Thorsten Gabriel, Angela Ulrich, Thomas Bittner und Amelie Ernst.
Sehr gern.
Gesundes neues Jahr.
Die Karten lügen nicht.
So, das war die erste Ausgabe der Spreepolitik in 2026. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr in der Landespolitik in Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.